Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Der Hogwarts Express fährt nun vom Gleis 9 4 Drittel ab. Alle Schülerinnen und Schüler werden freundlich daran erinnert, ihre Fahrkarten bereitzuhalten und unverzüglich einzusteigen. All aboard!
Willkommen zu Gleis 9 4 Drittel, Portus Potter, ein Podcast zum Hinträumen und Nachreisen. Mein Name ist Nadine und ich bin auch in diesem Jahr euer Schaffner. Ich wünsche allen, die mir hier auf ihrer Lieblingspodcast-Plattform folgen und zuhören, ein gesundes und glückliches neues Jahr 2026. Möge es ein Jahr mit vielen Reisen und noch mehr Magie sein, welches dort vor uns liegt. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet und voll Motivation für die zweite Arbeitswoche im neuen Jahr. Wenn nicht, gestaltet euch den Wochenbeginn doch mit einem Tagtraum von der Warner Brothers Studio Tour, denn dorthin reisen wir heute noch einmal gemeinsam. Beim letzten Mal hatten wir uns ja eher mit der Planung unseres Besuchs und der Anreise nach Leavesden beschäftigt und dieses Mal tauchen wir tatsächlich ein in die Welt von Harry Potter. Umgeben von Kulissen und Kostümen fühlen wir uns direkt in die Filme katapultiert. Also, haltet eure Tickets bereit und erlebt mit mir die Magie des Filmemachens hautnah. Bevor wir nun aber tatsächlich durch die Türen in die Studiotour eintreten, möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Mich hat nach der letzten Folge eine Frage erreicht. Ich hatte ja die verschiedenen Wege aufgezeigt, wie man zur Studiotour gelangen kann, hatte auch gesagt, dass ich am ehesten die Variante des öffentlichen Nahverkehrs vorziehen würde, nun nachdem ich all das Verschiedene schon mal ausprobiert hatte. Und dann kam die Frage auf mich zu, ja, mit welcher U-Bahn fährt man denn am besten? Darauf wollte ich nochmal eingehen. Natürlich könnt ihr jeder in eure Navigations-App reinschauen, aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, mal einen kleinen Überblick zu bekommen, wo man denn am besten auch startet. Das hatte ich neulich nämlich gar nicht so ausführlich erwähnt. Und zwar ist tatsächlich die Baker Street ein wirklich guter Ausgangspunkt. Die Baker Street kennen wahrscheinlich viele von euch durch Sherlock Holmes. Dort gibt es auch ein Sherlock Holmes Haus, so ein kleines Museum, was man besichtigen kann. Generell eine ganz nette Gegend. Und auch die U-Bahn-Station finde ich sehr schön gestaltet. Wie auch immer, darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Also wenn ihr in der Baker Street seid, habt ihr eine gute Grundlage. Ich glaube, dass eben auch einige dieser Tourbusse der Studiotour an der Baker Street starten. Von daher ist das quasi ein ähnlicher Ausgangspunkt. Ihr steigt dort in die Metropolitan Line und fahrt dann tatsächlich 40 Minuten straight einfach durch bis nach Watford. In der Regel fährt diese Metropolitan Line alle 15 Minuten und sie fährt von der Plattform Northbound Richtung Watford. Das ist ganz cool. Ihr werdet das merken, wenn ihr in London seid. Es gibt quasi immer die Himmelsbezeichnung. Es gibt Northbound, Southbound, Eastbound, Westbound. Oh mein Gott, das ist ganz schön viel TH hier gerade. Danach richten sich so ein bisschen die Plattformen und dadurch ist das System sehr gut zu durchschauen. Wie gesagt, ihr fahrt hier Richtung Northbound und seid dann 40 Minuten mit dieser U-Bahn unterwegs. Ich möchte hier nochmal erwähnen, es gibt auch Züge, die von Houston zum Beispiel fahren und achtet unbedingt darauf, dass ihr nicht in einen Zug steigt. Das sind dann wieder Extrakosten. Ihr nehmt also die Metropolitan Line, was eine Tube-Linie ist, eine U-Bahn, und fahrt bis Watford. Das ist die Art und Weise, für die wir uns entschieden hatten, mit der ich neulich gefahren bin. Das war nicht ideal, weil wir nämlich dann nochmal in zwei verschiedene Busse steigen mussten und nicht einfach den Shuttlebus nehmen konnten. Wir sind nämlich dann in Watford angekommen, mussten dann noch einmal in den Red Eagle Bus 352 einsteigen. Der fährt dann so ein paar Minuten bis Beach and Grove North, heißt das. Da gibt es mehrere Bushaltestellen. Ihr kommt an der Station Z an, also am Stopp Z, und geht dann einmal über die Straße zum Stopp V und steigt dann als nächstes in den Red Rose Bus 329. und der fährt bis zu einer Station, die heißt tatsächlich Studios und da steigt ihr dann aus. Das ist machbar, aber sicherlich nicht die bevorzugte Variante, weil man dann extra nochmal Tickets für diese Busse kaufen muss. Ich hatte das beim letzten Mal erzählt, das hat sich bei uns so ergeben, da wir ja einen relativ straffen Zeitplan hatten und das so die logischste Verbindung in dem Moment für uns war. Und das müsst ihr immer nachschauen in eurer Navigations-App, was ist gerade für euch die sinnigste Variante. Man kann so auf jeden Fall fahren, hat aber noch ein bisschen mehr Ausgaben eben durch diese Busse, die man extra zahlen muss, weil das nicht die offiziellen Shuttlebusse sind. Was ihr aber auch machen könnt, ihr könnt von der Baker Street losfahren und zwar mit der Bakerloo Line, die fährt vom Bahnsteig 9 und ihr fahrt dann bis Kensal Green, 15 Minuten und steigt dort in die Lioness Line um. Und diese Linie fährt dann Richtung Northbound, wieder Northbound, wie ich vorhin schon gesagt hatte, bis nach Watford Junction. Das sind dann noch einmal 37 Minuten, aber ihr kommt dann tatsächlich in Watford Junction an und das ist eben der perfekte Punkt, weil von dort diese Shuttlebusse fahren, für die ihr nicht extra zahlen müsst, wenn ihr das Ticket von der Studiotour habt, was ihr dann direkt vorzeigt im Bus und dann gibt es da keinen finanziellen Mehraufwand. Also das ist tatsächlich wahrscheinlich die Variante, die am meisten am besten zu empfehlen ist. Aber das andere war auch gut machbar. Ne, man darf sich nur nicht verunsichern lassen, wenn man da in Watford ankommt. Und wir waren nachmittags da. Ich habe die Station auch schon mal tagsüber erlebt. Da ist einfach super viel Schulverkehr. Dann ist da schon recht viel los. Aber wir waren jetzt am Nachmittag da und dann ist da so gut wie gar nichts los. Und auch der Bus, die Bushaltestelle, von der man dann eben weiterfährt, war überhaupt nicht frequentiert. Da war kein Mensch. Und wir dachten so, okay, sind wir jetzt hier richtig? Davon darf man sich nicht verunsichern lassen, denn Watford ist einfach nur ein kleiner Vorort. Und das ist, wie gesagt, nicht die Variante, die die meisten Menschen nutzen, um zur Studiotour zu gelangen. Deshalb nicht wundern, wenn da nicht so viel los ist. Aber letztendlich, wie gesagt, entscheidet euch vielleicht lieber für die Bakerloo Line, in der ihr nochmal umsteigt in die Lioness Line. Und dann seid ihr Watford Junction am perfekten Ausgangspunkt, um weiter zur Tour zu fahren. Das wollte ich jetzt nochmal sagen, weil die Nachfrage kam. Das tut mir leid, dass ich jetzt hier nochmal was zur Anreise erzählen musste, bevor wir hier wirklich eintauchen, aber ist vielleicht für einige doch nochmal ganz interessant. Deshalb hier der kleine Schritt zurück. Und jetzt wollen wir uns wirklich mit dem Besuch der Tour beschäftigen. Es ist so, idealerweise seid ihr natürlich sehr pünktlich dort. Ich bin jemand, der eher immer im Leben auf dem letzten Drücker ist, aber bei solchen wichtigen Timeslot-Terminen passt auf, dass ihr wirklich pünktlich da seid. Auf der Website bzw. auch auf euren Tickets steht mindestens 20 Minuten vorher. Ich glaube, 20 Minuten vorher ist ein guter Schnitt, das ist alles gut machbar. Die Frage ist halt, wollt ihr vorher noch was erleben? Wollt ihr vorher noch einen Kaffee bei Starbucks trinken, da im Eingangsbereich oder ganz in Ruhe durch diese Lobby schlendern, wenn ihr das machen wollt? Plant vielleicht lieber noch ein bisschen mehr Zeit ein. Ich glaube, von Frühstückssituationen, dass man da vorher sein Frühstück zu sich nehmen kann, da muss ich gar nicht erst reden, da müsst ihr natürlich viel früher da sein. Genau, im Schnitt sagt man aber 20 Minuten vorher, da das passt. Und dann kommt ihr quasi auf das Gelände, ihr seid entweder aus dem Auto gestiegen, aus dem Bus, wie auch immer, und geht auf den Eingang zu. Das ist alles super ausgeschildert. Ihr folgt einfach den Menschen, die dort zum Eingang gehen. Und bevor ihr das Gebäude betretet, wird euer Ticket gescannt. Es gibt da so ein Leitsystem mit Gurten, wie man es manchmal auch vom Flughafen kennt. Ich muss aber sagen, ich war jetzt viermal dort und ich habe es nie erlebt, dass man draußen irgendwie Schlange stehen musste. Es ging immer so zügig voran. Das ist vielleicht eher, ich kann mir das vorstellen, wenn morgens die Tour öffnet, dass dann wirklich da viele Menschen in dieser Reihe stehen. Ansonsten kommt man da wirklich immer schnell rein. Und der erste Punkt, der uns dann begegnet oder der erste Raum, der sich vor uns auftut, ist die Sicherheitskontrolle. Und ich muss sagen, das ist mit den Jahren eindeutig deutlich strenger geworden. Ich glaube, ganz am Anfang, ich will nicht lügen, aber glaube ich, gab es sowas noch gar nicht. Und inzwischen sind sie da doch sehr penibel. Das muss man dann natürlich auf der einen Seite auch als sehr positiv betrachten, denn letztendlich trägt das ja zu unserer aller Sicherheit bei. Also von daher ist das schon in Ordnung. Aber wie gesagt, sie sind da recht streng geworden. Als erstes kommt man zu einer Taschenkontrolle. Ich habe dann immer gerne meinen Rucksack dabei, weil ich einfach so eine Rucksacktante bin. Da habe ich dann eben viel, was ich brauche, Getränke, Snacks zwischendurch. Mein Zauberstab ist da drin, vielleicht nochmal ein Schal, wenn man zwischendurch rausgeht oder so im Winter. Und man gibt ja oft die Jacke an der Garderobe ab, also dass man draußen auch nicht allzu sehr friert. Das sollte man vielleicht auch im Blick behalten, dass man sich vielleicht noch einen dickeren Pullover einsteckt, wenn man im Winter da ist. Genau, und ich nehme den Rucksack immer gerne mit rein. Ich nehme dafür den Rucksack, von dem ich euch schon mal erzählt habe, dieser Cabin Bag, also der extra fürs Handgepäck gemacht wurde. Der ist nämlich ideal, um, ja, nicht zu gewaltig, aber ganz gut Sachen zu transportieren. Den habe ich dann gerne dabei. Und dann kommt man zu der Taschenkontrolle und da war dieses Mal so die Situation, dass der Security-Mitarbeiter irgendwie auf meinen Zauberstab aufmerksam geworden ist und ich dachte, okay, gibt es jetzt ein Problem, weil er so den sich so anguckte. Natürlich ist das ja irgendwie ein spitzer Gegenstand und dann dachte ich so, naja, aber letztendlich gibt es hier wahrscheinlich viele Leute mit Zauberstäben und es war auch kein Problem, dass ich ihn mit in die Tour nehme. Er hat nur gefragt, ob das meiner ist und ich habe dann so beiläufig gesagt, ja, hat ein Freund von mir selbst hergestellt und er war so, ja, okay. Und dann hat er die Information verarbeitet und hat gesagt, was, den hat er selbst gemacht? An der Stelle nochmal wieder hier die Props an Basti, es ist wirklich der coolste Zauberstab. Ich habe den Elderstab und er sieht super originalgetreu aus. Er ist nur Millimeter größer und breiter als die, die man zu kaufen bekommt. Er ist original geschnitzt aus dem originalen Holz des Elderstabs, also aus Elderholz, aus Holunder. Er ist ganz individuell. Die Runen, die zeigen halt keine wirklichen alten Runen, sondern da steht mein Name oder beziehungsweise mein Spitzname bei meinen Freunden. Da ist Dini eingeritzt und ich finde diesen Zauberstab so besonders und wunderschön. Das wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Und der Security-Mitarbeiter war absolut fasziniert und begeistert und meinte auch, mein Gott, macht er das beruflich? Und ich war so, nein, das ist einfach sein Hobby, Holz. Ja, genau. Und dann kam ich zum nächsten Security-Mitarbeiter und der war gar nicht mehr so freundlich. Und da ist man nämlich durch so einen Torbogen gegangen, wie man es auch manchmal am Flughafen kennt, wo es dann auch piept, wenn irgendwie Metall oder so in der Tasche ist. Bei mir hat es dann gepiept und der war sehr schlecht gelaunt. Der war dann so, ja, ich muss meine Taschen alle leeren. Und ich kann euch an der Stelle den Tipp geben, wenn ihr Winterjacken habt mit vielen Taschen, ey, schlepp das nicht alles mit rein. Ich musste alles daraus machen, meine 1000 Taschentücher und so weiter. Und dann hast du ja einen kleinen Stau auch hinter dir. Das war schon unangenehm und das war auch eine Stresssituation, muss ich echt zugeben, weil der ja so ein bisschen schlecht gelaunt guckt, als wäre das jetzt alles meine Schuld. Ich weiß nicht, ob es letztendlich der Schlüssel war, der gepiept hatte. Ich hatte nämlich auch den Schlüssel vom Hotel in der Jackentasche, in der Innentasche. Naja, war auf jeden Fall ein bisschen anstrengend. Und ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass das 2024 so krass war. Letztes Jahr war es auf jeden Fall wirklich doll mit der Sicherheitskontrolle. Naja, und dann sind wir da durch und dann kommt man zur Garderobe. Dort kann man die Sachen kostenlos abgeben und ich habe mich dann letztes Jahr direkt vor der Garderobe nochmal umgezogen, um eben überschüssige Sachen dann auch direkt in der Garderobe abgeben zu können. Ich hatte ja schon mal gesagt, davor das Jahr sind wir mit dem Auto angereist, da konnte man das vorher im Auto machen, sich umziehen und die Sachen da lassen. Aber es ist alles kein Problem. Wie gesagt, kostenlos. Man kann dort an der Garderobe auch den Activity Passport for free mitnehmen. Also das ist so ein kleines Heft, was wirklich aussieht wie ein Pass, wie so ein Reisepass in Blau. Und der ist besonders cool mit Kindern. Also das ist tatsächlich zur Unterhaltung, dass man die Kinder so ein bisschen am Ball hält, wenn man da so durchläuft. Da sind Quizfragen drin. Man muss immer Stempelstationen suchen. Ich habe das hier mal neben mir liegen, habe da mal reingeschaut. Also wie gesagt, vom Design auch wirklich schön, schön gestaltet. Und es gibt auf jeder Seite immer so einen großen weißen Fleck, wo man einen Stempel raufstempeln soll. Und es wird immer beschrieben, wo dieser Stempel ist. Ich habe jetzt hier mal probehalber einfach eine Seite aufgeschlagen. Ich muss sagen, meine Mama und ich haben das jetzt neulich nicht gemacht. Wir haben uns nur so ein Passport mal mitgenommen, um uns das mal anzuschauen. Es ist, wie gesagt, eher für die jüngere Generation gemacht. Aber wirklich schön, wenn ich jetzt hier mir die Seite Diagon Alley mal einmal anschaue. Also das wäre dann die Seite zum Thema Winkelgasse. Da sind wir jetzt quasi schon beim sechsten Schritt. Da steht, the Diagon Alley Stamp is located outside the Daily Prophet. Also musst du mal schauen, dass diese Stempelstation wahrscheinlich in der Nähe des Tagespropheten zu finden ist. Und man kann dann dort den Stempel, es ist eigentlich kein Stempel in dem Sinne, eher so ein, kennt ihr diese Positiv-Negativ-Stempel? Also jetzt nicht mit Farbe, sondern es wird quasi hineingedrückt in die Seite. Deswegen achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr auch immer nur eine Seite zur Zeit da reinklemmt. Genau, und dann ist immer das Rätsel Find the Golden Snitch. Also du musst diesen goldenen Schnatz irgendwo finden. Und ich hatte es irgendwo gelesen, in der ganzen Tour verteilt 15 goldene Schnätze. Ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl von Schnatz ist. sind in der Studiotour versteckt und die müsst ihr finden. Und wenn ihr hier in der Diagon Alley seid, ist der Tipp, es gibt einen in der Diagon Alley und einen im Art Department. Das ist quasi dann die Aufgabe für die Kinder. Findet diesen goldenen Schnatz. Und dann ist immer noch eine Quizfrage, die man beantworten kann, wenn man zugehört hat bei dem Audioguide. Hier an der Stelle ist die Frage, what village scene was Diagon Alley set used to create? Also welche Dorfszene hat man mit dem Set von Diagon Alley, von der Winkelgasse, außerdem nachgebaut? Und das könnt ihr euch jetzt vielleicht vorstellen, ansonsten werdet ihr es im Laufe der Zeit hier auch mitbekommen. Darüber erzähle ich nämlich auch noch mal kurz im Podcast, aber möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Dann gibt es immer noch so einen kleinen Hinweis und an der Stelle hier steht, ask about how the sets changed during the years of filming. Also wir sollen dann einfach mal einen Mitarbeitenden ansprechen und nachfragen, wie sich dieses Set von Diagon Alley in diesem Fall von der Winkelgasse über die Jahre hinweg verändert hat. So, das ist also quasi nur ein Beispiel für eine Seite in diesem Activity Passport. Und ich glaube, wenn man ein bisschen Englisch spricht und das seinen Kindern übersetzt, dann ist das wirklich ganz cool. Und wie gesagt, dieser Passport, den kriegt man for free für jedes Familienmitglied. Wir haben jetzt also unsere Sachen an der Garderobe abgegeben und wir haben diesen Activity Passport mitgenommen und gehen jetzt zu der Station, die direkt gegenüber liegt. Wenn ihr das gebucht habt, bekommt ihr dort nämlich eure Digital Guides. Die bekommt man mithilfe eines extra E-Tickets. Ihr bekommt ja ein E-Ticket für den Einlass und wenn ihr diesen Digital Guide dazu gebucht habt, bekommt ihr dafür ein extra Ticket. Und das müsst ihr vorzeigen. Das wird gescannt und dann bekommt ihr diesen Tourguide, diesen Audioguide, beziehungsweise es ist ja ein kleines, wie so ein kleines Fernsehgerät, deswegen digitaler Guide, den hängt ihr euch dann um und dann ist es ein bisschen davon abhängig, wie viel Zeit ihr jetzt noch zur Verfügung habt. Ich würde natürlich empfehlen, immer noch mal vorher auf die Toilette zu gehen. Es gibt auch zwischendurch auf der Tour Toiletten, aber im Eingangsbereich könnt ihr die auf jeden Fall noch mal nutzen, bevor es losgeht. Dann könnt ihr so ein bisschen durch diese Eingangshalle, durch diese Lobby, wie auch immer wir es nennen wollen, schlendern und könnt schon mal einen Blick werfen durch die Schaufenster dieses riesigen Harry Potter Shops, von dem ich gesprochen hatte. Aber ich glaube, ich hatte auch schon beim letzten Mal gesagt, es ist eher so, dass wir diesen Shop nicht in umgekehrter Reihenfolge betreten können. Das heißt, dort ist der Ausgang, es ist letztendlich auch der Ausgang der gesamten Studiotour und wir können nicht rückwärts reingehen in den Shop und dort vorher schon shoppen, bevor wir überhaupt die Tour betreten. Das funktioniert nicht, aber ihr könnt schon mal so ein bisschen in die Schaufenster luschern. Ihr könnt natürlich noch einen Kaffee trinken bei Starbucks zum Beispiel oder einen Snack im Café zu euch nehmen, wenn ihr noch sehr viel Zeit habt. Und dann befasst euch auf jeden Fall schon mal mit eurem Digital Guide. Stellt euch den ein. Das hatte ich ja gesagt, es macht durchaus Sinn, das frühzeitig zu tun. Man kann da, glaube ich, auch erstmal auswählen, in welchem Haus man ist und so weiter. Also befasst euch damit, bevor ihr in die Tour hineingeht. Und dann stellt ihr euch zur angegebenen Uhrzeit, also eurer Timeslot-Uhrzeit, besser natürlich etwas früher, in die Schlange zum Einlass an. Dann steht da, ich glaube, da steht Tour Entrance drüber. Ihr seht natürlich aber, wo die Leute in der Schlange stehen. Auch da wieder so ein Leitsystem, wie wir es zum Beispiel vom Flughafen kennen. Dort wird dann euer Ticket erneut gescannt, damit geschaut wird, ob ihr auch wirklich zum richtigen Timeslot dort erschienen seid. Und dann könnt ihr euch in der Schlange anstellen und es geht in die Tour hinein. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt noch einmal eine Spoilerwarnung geben. Ich erzähle euch jetzt, wie diese Tour startet. Und wenn ihr noch nie dort wart, dann ist das ein wirklich besonderes Erlebnis. Es ist magisch, es ist überraschend und es ist einfach überwältigend. Und ich werde in den nächsten Minuten davon erzählen, wie der Start in diese Tour erfolgt. Und wenn ihr das nicht hören wollt, weil ihr euch überraschen lassen wollt, dann skippt doch bitte ein paar Minuten vor. Ich werde euch auch in die Shownotes einmal reinschreiben, ab welcher Minute ihr weiterhören könnt, wenn ihr diesen magischen Einlass gerne als Erlebnis für euch erfahren wollt, ohne es vorher zu hören. Dann könnt ihr nämlich die nächsten paar Minuten überspringen. Ich werde euch sagen, wo ihr wieder einsteigen könnt, lest das in den Shownotes nach. Vielleicht habt ihr aber auch Lust und sagt, okay, ich komme jetzt in nächster Zeit sowieso nicht dahin und ich möchte wissen, wie die das gemacht haben, das interessiert mich. Dann hört mir jetzt natürlich gerne weiter zu. So, wir sind jetzt also Wir haben unser Ticket gescannt, wir stehen in dieser Reihe und werden langsam in den ersten Raum hineingeführt. Zunächst befinden wir uns erstmal in einem sehr großen Raum und erblicken das erste super wichtige Requisit, und zwar der Schrank unter der Treppe. Das ist schon mal so ein erster Aha-Moment, krass, also das ist da ausgestellt und ihr könnt euch das im Vorbeigehen anschauen. Wie gesagt, ihr seid immer noch in diesem Leitsystem in einer Schlange und folgt den Menschen. So stauig, in Anführungsstrichen, wird es später nicht mehr. Also später verteilt sich das sehr gut. Es ist wirklich nur diese Einlasszeit, wo das mal so ein bisschen so ist, dass ihr wirklich in einer Reihe darauf wartet, dass es losgeht. Und man wird in diesem Raum aber ganz gut unterhalten. Ich muss sagen, diese Räumlichkeiten, die als erstes in die Tour einleiten, haben sich in den letzten Jahren immer wieder verändert. Und ich habe das Gefühl, bei jeder Studiotour, die ich besucht habe, sah es ein bisschen anders aus. Deswegen kann ich das gar nicht mehr ganz genau rekapitulieren, wie es jetzt beim letzten Mal war. Ich weiß aber, dass in jedem Fall waren von jedem Film Bilder vom Set zu sehen. Es war der Film kurz beschrieben, es wurde, glaube ich, beschrieben, wann angefangen wurde zu drehen, und es gab immer einen kleinen Textteil, den man sich zu dem Film durchlesen konnte. Das von Teil 1 bis Teil 8, ja quasi, also Teil 7.2. Das sehen wir alles so ein bisschen, wenn wir uns durch diesen Raum schlängeln. Dann gibt es an der Seite noch so ein paar Pappaufsteller und hier nochmal kurz schon ein erstes Kostüm, was uns präsentiert wird, und an der Ecke das nächste. Naja, und so werden wir halt langsam durch diesen Raum geleitet, und ich kann gar nicht mehr ganz genau in meinem Kopf jetzt nachvollziehen, ob das alles ein riesiger Raum war oder ob man dann von einem Raum noch in den nächsten kommt. Auf jeden Fall landet man am Ende in einer größeren Räumlichkeit und ist umgeben zu, naja, ich sage mal 180 Grad von Porträts, quasi lebenden Porträts. Wir sehen Menschen in Bilderrahmen, die sich bewegen und dann auch anfangen zu erzählen. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, hier, das hatte ich neulich schon gesagt, könnt ihr den Digital Guide direkt schon für eine simultane Übersetzung benutzen, weil die Porträts sprechen gleich mit uns und ihr könnt dann hören, was sie sagen, indem ihr schon die Übersetzung auf diesem Audio Guide einschaltet. Also macht das auf jeden Fall, wenn euer Englisch nicht so gut ist, dass ihr dem folgen könnt, was dort gesagt wird. Diese lebenden Porträts bestehen aus Mitarbeitenden der Studiotour, Besuchern der Studiotour und auch den Phelps Twins, also den Schauspielern der Zwillinge von Fred und George Weasley, die ja immer schon und auch immer noch einen großen Anteil an dem Fandom haben, viel im Franchise veranlagt sind und sich immer noch ganz viel damit befassen. Und die haben eben einen einleitenden Part bei dieser Tour. Sie erzählen, was uns erwartet, welche Regeln in der Tour gelten, also jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger, es ist sehr angenehm gestaltet, und das hören wir uns als allererstes an, und dann treten wir durch eine Tür, und ich möchte jetzt nochmal sagen, jetzt kommt es hier gleich zu diesem wirklich magischen Moment, das heißt, schaltet kurz aus, wenn ihr es nicht weiter hören wollt. Ihr tretet dann nämlich durch eine Tür in einen Kinosaal. Und eure Aufgabe ist dann, euch einfach hinzusetzen. Sie sagen immer ganz wichtig, man soll die Reihen bis zum Ende durchlaufen, nicht sich vorne direkt hinplatzieren, sondern durchlaufen, hinsetzen und den Kurzfilm genießen, der uns dann dort gezeigt wird. Da geht es um die Dreharbeiten von Harry Potter, es geht um den Hype um Harry Potter. Und dieser Film wird zu Teilen auch vom Goldenen Trio moderiert, was auch total spannend ist. Gerade so Daniel Radcliffe sieht man ja heutzutage gar nicht mehr so viel im Zusammenhang mit Harry Potter. Also ihr schaut euch dann diesen Kurzfilm an, der wirklich ganz schön gestaltet ist. Und am Ende dieses Films passiert dann dieser magische Moment. Der Kinofilm endet mit der Kameraeinstellung auf die Eingangstür der großen Halle. Und dann ist es so, die Leinwand fährt nach oben und wir erblicken eben diese Tür in echt, in real life. Wir stehen vor der Eingangstür der großen Halle. Und es ist dann so, wir stehen dann auf von den Kinoplätzen, gehen auf dieses Portal zu. Und dann wird oft gefragt, wer zufällig ein Geburtstagskind ist an diesem Tag. Und eines der Geburtstagskinder, manchmal sind es ja auch mehrere, darf dann meist, oder dem wird dann die Ehre zuteil, die Pforten, die Tür zur großen Halle zu öffnen. Und dann treten wir tatsächlich ein in dieses allererste magische Set von Harry Potter, die große Halle. Und das ist ein ganz, ganz besonderer Gänsehautmoment, vor allem, wenn man zum ersten Mal dort vor Ort ist. So, ganz kurz zur Erklärung, wie das jetzt hier demnächst abläuft. Wir laufen jetzt also von Set zu Set und ich werde euch so ein bisschen beschreiben, in welchem Set wir uns gerade befinden. Mich dabei hauptsächlich auf die wirklich großen Sets beziehen, die generell meist in der gleichen Reihenfolge hintereinander auf der Tour erscheinen. Und dann gibt es natürlich so kleinere Requisiten, die immer mal einen neuen Platz finden. Natürlich ist die Tour immer im Wandel, gerade auch je nach Feature ein bisschen abgewandelt. Und ich werde jetzt nicht auf alles detailgetreu eingehen, darum geht es ja auch gar nicht. Ihr solltet die Tour auch irgendwann selbst erleben und erfahren. Aber ich erzähle hier von den großen Sets, die ihr zu sehen bekommt und werde euch immer so ein paar Notizen, so ein paar Infos am Rande zukommen lassen, damit ihr da schon ein bisschen Hintergrundwissen habt, wenn ihr in die Tour eintretet. Aber vielleicht seid ihr auch wie ich und vergesst Dinge schnell wieder, dann habt ihr das jetzt mal ganz nett auf die Ohren bekommen und seid dann trotzdem wieder überrascht, wenn ihr auf der Studiotour seid und euch das jemand erzählt. Also, ich hatte gesagt, wir sind jetzt in der großen Halle angekommen und um hier gleich schon mal was zu erzählen, die große Halle, wie wir sie aus den Filmen kennen, beherbergt ja die vielen schwebenden Kerzen. Und man hat im ersten Teil noch vieles anders gemacht, was man in den späteren Teilen dann, ja, man kann auch sagen, korrigiert hat, weil man gemerkt hat, dass das einfach nicht so gut funktioniert. Und zum Beispiel hat man im ersten Teil die schwebenden Kerzen tatsächlich in echt an der Decke, an dem Gerüst der Decke angebracht. Das waren keine richtigen Kerzen, das waren eher so Röhren, die mit Öl gefüllt waren, also Ölkerzen, die dort brannten, aber sie brannten eben in echt und sie waren mit bestimmten Bändern an dem Deckengerüst befestigt. Aber die Hitze sorgte dafür, dass diese Bänder zum Teil durchbrannten und so fielen diese Kerzen eben auch auf die Tische vor den Schauspielern. Das war so ein bisschen unpraktisch und man entschied sich dann in den folgenden Jahren dafür, die Kerzen digital einzufügen. Also wir finden da im Set auch keine Kerzen in den meisten Fällen. Was wir aber finden, ist eben je nach Feature sehr verschieden. Im Feature Dark Arts, welches ja im Oktober stattfindet, haben wir zum Beispiel 100 schwebende Kürbisse, die dort an der Decke angebracht sind. Was auch anders gemacht wurde, zunächst hat man nämlich das Essen tatsächlich hergestellt und auf die Tische gestellt für die Szenen. Und man stellte dann aber fest, dass die heißen Studiolichter dafür sorgten, dass das Essen sehr schnell verdarb. Denn so eine Szene wird ja nicht innerhalb von einer halben Stunde oder zwei, drei Stunden gedreht, sondern manchmal dauert das ja auch mehrere Tage. Und das Essen war dann wirklich nicht mehr sehr ansehnlich. Es hat auch nicht mehr gut gerochen. Und man entschied sich dann auch zukünftig dafür, künstliches Essen herzustellen. Und das entdecken wir auch immer noch auf den Tischen, wenn wir jetzt durch die große Halle laufen. Auch je nach Feature. Also wir haben zum Beispiel bei dem Dark Arts Special das Halloween-Festessen, was hauptsächlich irgendwie aus Süßigkeiten besteht, fragt mich nicht. Das finden wir aufgebaut und das ist auf jeden Fall auch alles künstlich. Zu Weihnachten hatten wir jetzt Truthähne, Erbsen und so weiter, auch alles künstlich hergestellt. Also die Truthähne sind aus Kunstharz, Erbsen. Tatsächlich habe ich gelesen, aus Kugeln, aus Kugellagern hat man zuerst Erbsen gemacht, in grüne Farbe getaucht. Ja, also interessant, was man sich da hat einfallen lassen. Das also zum Set der großen Halle, was ihr durchschreitet und dann kommt ihr am Ende links zu einer Tür und tretet in den nächsten Teil der Studiotour ein. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr in der großen Halle seid, wartet so ein bisschen diesen ersten Strom, also wir strömen ja mit all den Leuten, die in diesem Kino saßen, in dieses Set hinein. Wartet das so ein bisschen ab, es sind immer Leute, die schneller sind, die dann schon schnell in den nächsten Raum eintreten. Und wenn sich das so ein bisschen beruhigt hat, hat man bisschen mehr Ruhe, um Fotos zu machen. Und gerade wenn man kurz bevor man den Raum verlässt, hat man manchmal wirklich die Möglichkeit, nochmal die ganz leere Halle zu fotografieren, wenn man sich da bis zum Ende aufhält. Tatsächlich ist das auch das einzige Set, wo wir dann irgendwann gebeten werden zu gehen. Denn es geht natürlich darum, dass dann die nächste Gruppe wieder in das Set eintreten soll und natürlich genau diesen überraschenden Moment zu erleben, diese Türen öffnen sich und sie sehen die große Halle vor sich, da sollen natürlich nicht 1000 Leute dann darin rumlaufen. Das heißt, man wird dann nach einer gewissen Zeit gebeten, doch bitte einmal den Raum, die große Halle zu verlassen. Man darf aber jederzeit nochmal wieder zurückkommen. Ne, das wird auch immer gesagt, also gehen Sie einmal kurz raus, wenn die anderen Leute hier wieder drin sind, kannst du wieder reinkommen, wenn du noch mehr Zeit brauchst, um all die Details aufzusaugen. Dann bietet sich das nämlich auch an, wenn man da sehr viel rumtrödelt in der großen Halle. Man kann auch Fotos machen an der Eingangstür der großen Halle. Und wenn ihr vielleicht zu zweit seid und nicht wisst, wer das Foto machen soll, da sind immer Mitarbeitende, die ihr ansprechen könnt und die euch da gerne auch behilflich sind, ein Foto von euch zu machen. Wir gehen jetzt aber weiter und folgen dem Weg. Und auch da muss ich sagen, verändern sich die Kostüme und das, was links und rechts am Rand steht, immer wieder. Also das kann ich gar nicht sagen, wie es jetzt genau aufgebaut ist. Was da auf jeden Fall direkt links steht, glaube ich, wenn man aus der großen Halle tritt, ist der Architekt von Hogwarts, der Schloss Hogwarts in der Hand hält. Das ist eine große Bronzestatue. Ich vermute, dass es Bronze ist. Und ich habe das damals zum ersten Mal auf der Studiotour gesehen und dachte, okay, cool. Habe ich noch nie im Film gesehen. Aber das ist dann auch manchmal, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich spreche, man wird ja manchmal ein bisschen betriebsblind. Und dann habe ich Harry Potter und die Kammer des Schreckens gesehen und habe diese Figur, diese Statue sehr präsent wahrgenommen. Denn neben genau dieser Statue verstecken sich Harry und Ron, als sie diese Muffins verzaubern für Krabby und Goyle, die sie dann essen, bevor sie die Haare klauen für den Vielsafttrank. Also diese Statue ist tatsächlich prominent im Film zu sehen, aber manchmal, also die Detailliebe in dem Film sorgt dafür, dass wir manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und deswegen finde ich es total cool, wenn man mit offenen Augen durch die Tour läuft, entdeckt man später im Film Dinge, die man vorher vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat, die wir aber auf der Tour erlebt haben und wofür dann erstmal unsere Augen geöffnet wurden. So, genau, ihr folgt dann also dem Gang und das nächste größere Set, was dann auftaucht, ist der Gryffindor-Schlafsaal, der Schlafsaal der Jungen. Auch hier ganz, ganz spannend. Die Betten im Schlafsaal, werdet ihr sehen, sind sehr klein und die wurden für den ersten Film geschaffen und danach nicht weiter verändert. Das heißt, die Jungen wuchsen. Die wuchsen ja in die Länge, Daniel Radcliffe vielleicht ein bisschen weniger, aber im Großen und Ganzen sind sie ja doch recht groß geworden und passten in den späteren Filmen eigentlich gar nicht mehr in die Betten. Und da frage ich mich bis heute bei all den Geldern, bei all den Dingen, was man investiert hat in diese Filme, warum man keine neuen Betten gebaut hat. Aber tatsächlich lagen die Jungen in den späteren Filmen nur noch zusammengerollt im Bett oder ließen ihre Füße an der Bettkante nach draußen hängen, weil sie einfach zu groß geworden waren für die Betten. Das Design der Vorhänge ist auch ganz interessant. Das ist ja auch was, wofür man am Ort dieser Studiotour wirklich mal Zeit hat, sich das anzuschauen. Diese Zeit fehlt einem ja sonst einfach. Also im Film ist es ja immer in Sequenzen und passiert so schnell, dass wir das gar nicht mitbekommen. Und wenn wir uns da die Vorhänge mal anschauen, ist das total krass, wie passend dieser Stoff ist. Wir sehen auf diesem Stoff Löwen, wir sehen Sterne, wir sehen die Farben Rot und Gold. Also es ist die perfekte Mischung aus Gryffindor und Gute Nacht. So, und dieser Stoff, dieser perfekt passende Stoff wurde tatsächlich nicht extra für den Film geschaffen, sondern von der Setdesignerin Stephanie McMillan entdeckt in einem lokalen Stoffladen und dann eingekauft für dieses Set. Also auch hier finden wir wieder super viel Liebe zum Detail und ihr könnt ja auch mal im Hintergrund schauen, wie die Jungen ihre Betten oder das, was neben ihrem Bett ist, dekoriert haben. Bei Ron sehen wir zum Beispiel die große Liebe zu den Shuttle Cannons, was in den Büchern ganz viel Erwähnung findet, dass das sein allerliebstes Quidditch-Team ist. Im Film finde ich aber doch sehr wenig dargestellt wird. Aber wir sehen im Hintergrund eben diese kleinen Details, das Wimpelchen von den Shuttle Cannons, was da hängt. Und so weiter. Also werft da auf jeden Fall einen Blick drauf. Für mehr Infos zur Detailliebe wisst ihr, wahrscheinlich die meisten von euch, müsst ihr natürlich in den 5 Minuten Harry Podcast von Cold Mirror reinhören. Auch die hat mal was zum Thema Schlafsaal erzählt, zu den Gegenständen, die da auf dem Nachttisch abgelegt wurden. Also hört da nochmal rein, wenn ihr mehr zu den vielen, vielen Details hören wollt. Direkt neben dem Gryffindor-Schlafsaal finden wir dann den Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Da interessant sind die Porträts, die wir an den Wänden sehen, denn jedem Hauslehrer von Gryffindor wurde im Gemeinschaftsraum ein Porträt gewidmet. Und auch Professor McGonagall können wir dort entdecken, wenn wir genau hinschauen. Und zwar steht sie vor einem Fenster und hat die Arme hinter dem Rücken verschränkt, hält in den Händen einen Hexenhut. Sie blickt so ein bisschen zur Seite, steht aber wie gesagt mit dem Rücken zu uns. Und neben ihr sitzt eine schwarze Katze. Das ist das Porträt von Professor McGonagall, die wahrscheinlich nur an ihrem Dutt zu erkennen ist. Ansonsten ist sie da noch sehr viel jünger und wäre vielleicht nicht die erste Intention, nicht das erste, was uns dort in den Sinn kommt, dass das Professor McGonagall ist, soll sie aber sein. Genau, was auch spannend ist, sind die Möbel und Teppiche in diesem Gemeinschaftsraum, die nämlich wahnsinnig abgenutzt aussehen. Der Teppich hat an einer Stelle, glaube ich, sogar ein Brandloch. Und das ist natürlich genau die Idee dahinter, dass es eben aussehen soll, dass Generationen von Hogwarts-Schülern auf diesen Möbeln gelebt haben, gelacht haben, Hausaufgaben gemacht haben und was man nicht alles so im Gemeinschaftsraum macht. Es soll eben alt sein, es soll alt wirken und dafür bearbeitete man die Möbel dementsprechend, bevor man sie benutzte für die Dreharbeiten. Auch der Gryffindor-Gemeinschaftsraum, ähnlich wie der Schlafsaal und auch die große Halle, also alle Sets, die wir gerade besucht haben, sind oft dem Feature entsprechend gestaltet und waren zuletzt, wo ich jetzt da war, natürlich sehr weihnachtlich eingerichtet. Und manchmal ist mit den Puppen, die die Kostüme tragen, eine bestimmte Szene nachgestellt und wir sehen im Gemeinschaftsraum, ich hatte davon, glaube ich, auch ein Bild zum Advent gepostet auf Instagram, könnt ihr nochmal in die Story-Highlights reinschauen, wir sehen, dass die Szene dargestellt wurde, in der Harry den Tarnumhang geschenkt bekommt, jetzt zu diesem Weihnachtsfeature im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Was wir auch erblicken können, und das ist etwas, was es noch nicht ewig gibt, also ich weiß, beim ersten Besuch der Tour war das noch nicht da, ist der Slytherin-Gemeinschaftsraum. Der liegt, ich glaube, schräg gegenüber oder so, nicht weit entfernt vom Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Und er soll eigentlich die genau gegensätzliche Atmosphäre zu dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum ausstrahlen. Also die Tapete, die dort an der Wand hängt, ist von einem echten mittelalterlichen Kunstwerk inspiriert. Allerdings hat man dieses Kunstwerk völlig farbentsättigt und alle Rottöne rausgezogen und sieht hier natürlich viel deutlicher die Grün- und Silbertöne zur Geltung kommen. Die Fenster vermitteln uns, dass wir uns unter dem See befinden, was ja auch in den Büchern kommuniziert wird, dass der Gemeinschaftsraum der Slytherins dort zu finden ist. Und ja, wir befinden uns hier quasi in einem steingehauenen Kerker. Da ist also nichts so cozy wie bei den Gryffindors. Wir sehen an der einen Stelle auch das Kostüm von Draco Malfoy und sehen da auch eine Perücke mit seinem typischen weißblonden Haar. Tatsächlich hat er aber nie eine Perücke getragen. Und da gibt es jetzt einen, ich sag mal, not so fun fact. Tom Felton musste nämlich während der 10-jährigen Dreharbeiten sein Haar wöchentlich färben. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er es färben musste oder sogar bleichen, wenn ich mir die Haarfarbe so angucke. Ja, um eben den Charakter Draco Malfoy darzustellen. Und das ist schon heftig, was das über 10 Jahre mit den Haaren macht. Und das hat vielleicht auch einige Spuren hinterlassen. Ja, also so viel zum Slytherin-Gemeinschaftsraum und wir bewegen uns jetzt weiter. Und es ist so, dass die Tour oft so aufgeteilt ist, dass es manchmal auch einen Kreisverkehr gibt. Also man kann quasi erst nach links gehen oder man kann erst nach rechts gehen. Am Ende kommt man aber an allem vorbei. Ich hopse mal so ein bisschen hin und her von einem großen Set zum nächsten. Was dann nämlich auch dort sehr in der Nähe liegt, ist Dumbledores Büro. Auch zu Dumbledores Büro gibt es natürlich wieder einige Fakten zu erzählen. Und was mir dazu immer wieder einfällt, ist die Tatsache, dass mein Papa, der kein Potterhead ist, er war mit uns beim ersten Studiotourbesuch und interessiert sich sonst jetzt nicht so viel für Harry Potter. Aber ich muss sagen, ich glaube, die Studiotour hat ihm für einen einzigen Besuch dann doch sehr gut gefallen, weil das ist natürlich schon interessant, diese Magie des Filmemachens so ein bisschen mitzubekommen und zu erleben. Und ich weiß, dass mein Papa sich ganz lange die Tatsache gemerkt hat, was er zu Dumbledores Büro erfahren hat. Nämlich, dass da hunderte Bücher stehen, die in Leder gebunden sind. Und diese Bücher sind alles britische Telefonbücher, die ja per Hand in Leder gebunden und beschriftet wurden, was ich super witzig finde. Also so kann man natürlich auch bestimmte Sachen recyceln, ne? Wenn man dann Bücher braucht und sagt, okay, ja, wir packen Telefonbücher hier einfach mal in den Ledereinband. Dann ist da generell natürlich super viel Handarbeit. Es steht da auch der ja, Schrank der Erinnerungen oder wie man ihn nennen möchte, wo die ganzen Fiolen mit den Erinnerungen drin stehen, neben dem Denkarium. Und das sind insgesamt 800 Fiolen, die alle per Hand beschriftet wurden. Das muss man sich mal überlegen. Denn, also, wenn wir überlegen, dass diese kleinen Fiolen per Hand beschriftet wurden, ich meine, wer von uns hat jemals gelesen, was da drauf stand? Im Film auch viel zu kurz zu sehen. Und selbst auf der Studiotour, es ist natürlich sehr klein geschrieben. Und ja, da zeigt sich wieder die Liebe zum Detail. Es ist immer wieder erstaunlich. Ich muss sagen, was ich ein bisschen enttäuschend fand, es gibt immer so ganz kleine Sachen, mal Requisiten oder Sets, wo man so denkt, oh, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt oder das habe ich mir cooler vorgestellt. Und das Denkarium war so eins für mich. Also das war so, hat überhaupt nicht den Zauber in sich gehabt, den ich so erwartet hatte. Aber das ist sicherlich auch Geschmackssache und ich möchte es auch gar nicht schlecht reden. Insgesamt ist das Büro von Dumbledore ein wahnsinnig beeindruckendes Set. Ein wirklich, wirklich schöner Ort. Und was auch interessant ist, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, tatsächlich können wir in diesem Büro von Weitem ein Teleskop erahnen. Dumbledores Teleskop steht in diesem Raum und gehörte zu den teuersten Produktionen des Filmes. Und dieses Teleskop ist in den Filmen nur manchmal im Hintergrund zu sehen. Also hier nochmal zum Thema Detailliebe. Insgesamt gibt es natürlich viele magische Artefakte, die uns immer wieder irgendwo auf der Tour begegnen. Nicht nur das Teleskop, sondern auch andere Dinge. Zeitweise werden die in der Vitrine ausgestellt. In anderen Momenten sind sie dann an den Sets richtig abgelegt, je nachdem, wie das eben vielleicht auch zum Feature passt. Insgesamt ist es so, als die Produktion der Filme endete 2011, füllten die Artefakte, die für die Filme hergestellt oder angeschafft wurden, 5 riesige Lagerhallen. 5. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, wie viele von diesen Produkten immer noch im Lager liegen und weshalb natürlich die Studiotour immer wieder Sachen austauschen kann und ergänzen kann, denn all diese Dinge aus 5 Lagerhallen sind natürlich nicht in den 2 großen Soundstages ausgestellt, die wir uns heute anschauen können. Unter anderem wurden für die Produktion der Filme 5000 Möbelstücke hergestellt oder eingekauft und 12.000 Bücher per Hand produziert. Wir haben auch Weasleys zauberhafte Zauberscherze, wenn wir uns überlegen, weiß gar nicht, ab Teil 6, glaube ich, spielen sie vermehrt eine Rolle. Das heißt, es sind ja sehr wenige Filme, in denen sie vorkommen und trotzdem sind es 40.000 Produkte und Verpackungen aus diesem Scherzartikelladen der Weasleys, die produziert wurden. Was ich auch interessant fand, ist, weil wir gerade bei Dumbledore waren, Dumbledores Deluminator, der das Licht ausmacht, der wurde nicht eigens für den Film produziert, in dem Sinne, dass man sich ein Design überlegt hat, wie man es herstellt, sondern das war eigentlich eine alte viktorianische Parfümflasche, die man umfunktioniert hat. Das finde ich auch wirklich witzig, wie man dann manchmal so, ja, aus einer Sache eine ganz neue geschaffen hat. Wenn wir jetzt schon bei den magischen Artefakten sind, können wir ja noch mal ganz kurz über magische Tierwesen und Tiere am Set sprechen. Das ist natürlich auch was, was wir heutzutage nicht erleben können. Da sind jetzt keine Tiere ausgestellt, zum Glück. Aber es gibt einen Aufsteller mit einer Tafel über die Tierschauspieler und wir haben dazu auch ein paar extra Fakten in unserem Digital Guide, die wir uns anhören können. Die Tierwesen wurden im Laufe der Filmreihe immer von mehreren verschiedenen Tierschauspielern gespielt, die häufig unterschiedliche Talente hatten. Also wir haben zum Beispiel 4 Schneeeulen, die Hedwig gespielt haben und davon konnte eine Eule vielleicht besonders gut ruhig auf einem Menschen sitzen. Eine andere Eule konnte fortfliegen und wiederkommen. Und so hat man natürlich immer versucht, die verschiedenen Talente der Eulen für verschiedene Szenen zu nutzen. Genauso war es auch mit den anderen Tieren. Krätze wurde von über 12 Ratten gespielt. Hermines Kater Krummbein von 4 roten Perserkatzen. Das ist ganz witzig. Die sollten noch ungepflegter aussehen, was ich gar nicht so richtig verstehe, warum Krummbein so ungepflegt aussehen soll. Und deshalb hat man ihnen zusätzlich Fell mithilfe von Haarspangen angeklipst. Auch ein bisschen wild, wenn man drüber nachdenkt. Aber die Tiere waren über mehrere Jahre im Einsatz und wuchsen so natürlich im Laufe der Jahre auch mit ihren Aufgaben. Und die Tiertrainer waren sehr stolz, was sie da in all der Zeit mit den Tieren erreicht haben. Diese Aufstelltafel, in denen es um die Tierdarsteller geht, steht ganz in der Nähe von dem Set von Hagrids Hütte. Und da möchte ich jetzt gar nichts mehr zu erzählen, weil ich habe mal ganz ausführlich über das Set von Hagrids Hütte gesprochen in der Podcast-Episode, die genauso heißt, Hagrids Hütte. Also klickt da ruhig noch mal ein paar Folgen zurück, dann könnt ihr noch mal reinhören, falls ihr die noch nicht kennt. Was hier in der Nähe von Hagrids Hütte aber auch noch entstanden ist, das hatte ich letzte Woche oder vor 2 Wochen schon mal kurz erwähnt, ist dieses kleine Beispiel einer Forced Perspective, die man selbst ausprobieren kann. Da gibt es einen Tisch, der mit einem sehr kleinen Schemel und einem größeren Hocker ausgebaut ist. Und dann haben wir einen großen Bierkrug oder was auch immer da drin sein soll und einen kleinen Krug. Und wenn wir uns dann in einem bestimmten Winkel an diesen Tisch setzen, wird unser Gehirn gezwungen zu denken, dass die Perspektive so ist, also dass nicht nur die Perspektive so ist, sondern dass tatsächlich ein Mensch viel größer ist als der andere. Ich werde euch da mal ein Foto bei Instagram hochladen. Das wurde im Zusammenhang mit Hagrids Hütte geschaffen, diese Station, die man selbst ausprobieren kann. Denn Hagrids Hütte war so ein typischer Fall, in dem man Perspektive nutzen musste, um Hagrid besonders groß oder alle anderen besonders klein erscheinen zu lassen. Dann gibt es noch das große Set Zaubertränke, also der Kerker für Zaubertränke. Auch das ein wirklich schönes Set, richtig toll anzugucken und viele Details, die man da sehen kann. Die Torbögen, die Steinbögen, die diesen Kerker halten, die sind tatsächlich mit Wörtern versehen. Da müsst ihr mal drauf achten. Da sind englische und auch lateinische Wörter, die Zaubertrankzutaten wiedergeben, zum Teil aus alten Alchemierezepten. Das ist auch wieder so ein kleiner detailverliebter Fakt, den wir da uns mal genauer anschauen können und worauf wir wahrscheinlich nie gekommen wären, wenn wir uns den Film in dem Tempo, in dem er abläuft, angeschaut hätten. Dann kommen wir noch zu einer Greenscreen-Experience. Davon hatte ich euch auch schon öfter erzählt, dass man dieses Paket buchen kann, indem man vor grünen Leinwänden sich filmen lässt und dann wird im Hintergrund was eingefügt. Und zwar ist das Quidditch-Set. Wir haben dort verschiedene Quidditch-Kostüme ausgestellt und es gibt mehrere verschiedene Spots, an denen man diese Greenscreen-Experience erleben kann. Ich selbst habe das noch nie gemacht, aber ganz interessant, immer den Leuten zuzuschauen und auch zuzuschauen. Da wird dann auf Fernsehern direkt projiziert, wie es dann mit der eingefügten Szene im Hintergrund ausschaut. Wenn ihr aber Quidditch jetzt einfach mal so ein bisschen links liegen lasst, dann kommt ihr noch zu einem anderen Set und das ist mein absolutes Lieblingsset und ich kann gar nicht genau sagen, wieso. Viele, viele Sets dort vor Ort sind wunderschön. Ich weiß nicht, es hat sich von Anfang an so eingebrannt. Der Fuchsbau ist einfach mein Lieblingsset. Es ist gar nicht so viel zu sehen. Es ist die Küche des Fuchsbaus. Wir haben einen langen Tisch, wir haben die Uhr. Wir haben viel Magie dort. Wir können mit dem Set sehr gut interagieren. Es gibt Knöpfe zu drücken und dann wäscht sich zum Beispiel die Pfanne von selbst ab oder das Bügeleisen beginnt von selbst zu bügeln. Auch dieses Set ist saisonal gestaltet. Also als jetzt Weihnachten war, waren andere Puppen dort vor Ort. Es war auch die Torte mit diesem Schneemann, der so drauf kreiselt und sich bewegt. Auch das also unterschiedlich gestaltet. Aber ich finde, dieses Set ist so cozy, so gemütlich, so schön und so viel. Das ist ja einfach das, was den Fuchsbau ausmacht. Dieses ein bisschen schräge, aber total viel Liebe in diesem Haus. Und ich finde, es kommt in diesem Set rüber und ich liebe es. Wo ich, wenn ich drüber nachdenke, natürlich auch ganz, ganz toll das Set des Gemeinschaftsraums oder des Schlafsaals der Jungen finde. Na, man darf nicht anfangen zu vergleichen, dann kann man sich gar nicht mehr entscheiden. Aber so aus einer ersten Intention sage ich immer, mein Lieblingsset ist der Fuchsbau. Dann kommen wir zu einem anderen Set, was es noch gar nicht so lange gibt. Denn ich würde sagen, bei meinem letzten Besuch 2024 war es neu. 2019 gab es das noch nicht, also irgendwann dazwischen ist es entstanden. Und das ist das Set des Wahrsage-Klassenzimmers. Also es ist wirklich auch ein relativ großes Set. Wir sehen die Schüler, wie sie dort an diesen kleinen Tischchen sitzen. Das ist wirklich cool gemacht. Und wir sehen natürlich die vielen, vielen Teetassen und einen Turm aus Teetassen. Und diese Vintage-Teetassen sind tatsächlich total zusammengesammelt aus Online-Auktionen, aus Wohltätigkeitsläden, von Märkten. Und sie bilden eben diesen großen Tassenturm, den wir auf dem Set bestaunen können. Wir sehen auch das Kostüm der Schauspielerin Emma Thompson, die ja Sybil Trelawney gespielt hat. Und was interessant ist bei diesem Kostüm, ist, dass sie selbst, also die Schauspielerin Emma Thompson, eigene Ideen zu dem Kostüm im Kopf hatte und selbst eine Skizze malte. Und diese Skizze ist tatsächlich in die Kostümplanung mit eingeflossen. Also die Schauspieler hatten da zum Teil auch Mitspracherecht. So, und wenn wir uns dann jetzt noch ein bisschen weiter bewegen, dann kommen wir in das größte Set, was je für die Filme entwickelt wurde. Und ich finde, das erstaunt uns ein wenig, wenn wir uns das angucken, weil wir haben dann schon andere Sets gesehen und wir kommen später in der Tour noch zum Beispiel zum Set von Gringotts, was gewaltig wirkt. Und dann meint man gar nicht, dass das Zaubereiministerium tatsächlich das größte Set ist. Soll es aber sein, und ich glaube, es liegt daran, dass sie nur Teile des Sets dort ausgestellt haben, weil sie beschreiben immer wieder, wie eindrucksvoll es auch für die Schauspieler war, zum ersten Mal am Set des Zaubereiministeriums zu sein. Es ist schon cool, aber wir sehen wirklich, glaube ich, nur einen Bruchteil dieses Sets dort vor Ort und deshalb wirkt es gar nicht so riesig. Ich möchte jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, das ist was, wozu ich euch bald nochmal was erzählen möchte zum Thema Zaubereiministerium. Also haltet da die Augen und Ohren auf jeden Fall offen. Wir bewegen uns einfach direkt weiter zum Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Auch ein Set, was ich sehr gerne mag, weil ich ein großer Remus Lupin-Fan bin und sich das natürlich auch ein bisschen widerspiegelt. Allerdings wurde genau dieses Klassenzimmer natürlich für alle Lehrer von Verteidigung gegen die dunklen Künste genutzt und auch von jedem anders eingerichtet. Wir entdecken auf der Tour, glaube ich, oft die Einrichtungsgegenstände, die zur Zeit Gilderoy Lockharts dort waren. Es ist trotzdem wirklich schön, ein wirklich schönes Set. Wirkt vor Ort aber wie vieles kleiner als im Film. Also wir können uns mal gar nicht vorstellen, dass das die Originalgröße des Films ist, weil im Film durch die Weitwinkelperspektiven und so einfach immer vieles viel gewaltiger wirkt. Was an dem Set total schön ist, und ich habe das zum ersten Mal bei dem Dark Arts Feature erlebt, und es war jetzt aber zu Weihnachten wieder so, also war es wohl kein Special nur für die Dark Arts, so das hat sich eben ganz gut gemacht oder wurde gut angenommen. Da ist oft ein Mitarbeitender der Tour der Vorführung oder ja, er leitet uns an, den Zauberstab zu benutzen. Und an der Stelle haltet auf jeden Fall eure Zauberstäbe bereit. Es macht total viel Spaß, auch als Erwachsener, da nochmal wieder in diese Rolle zu schlüpfen. Es gibt ja diese sogenannten Zauberstab-Tänze. Es gab ja einen Choreografen für alles, was mit dem Thema Zauberstäbe zu tun hatte. Für jeden Zauber gab es bestimmte Zauberstabbewegungen. Und diese Choreografien kann man ja heute auch noch nachmachen. Und dann werden uns da auf jeden Fall Verteidigungszauber gezeigt und Angriffszauber, ich glaube verschiedene. Und man spielt das dann gemeinsam durch und übt das dann so ein bisschen. Und das macht wirklich, wirklich großen Spaß. Das könnt ihr also am Set bei Verteidigung gegen die dunklen Künste in den meisten Fällen erleben. Und dann tretet ihr ein in ein anderes, super eindrucksvolles und sehr großes Set. Und das ist der Verbotene Wald. Also ich habe euch auch von diesem Set schon mal erzählt. Also alle wirklich weiterführenden, spannenden Infos dazu findet ihr in Folge 7. Hört da nochmal rein. Aber ich will nochmal sagen, es ist wirklich ein ultra cooles Set, das sich wirklich auch ein wenig nach draußen anfühlt. Ja, also wir treten da ein, sind ja quasi im Wald, sind aber noch indoor. Es ist alles noch in dieser Soundstage. Und es fühlt sich aber ein Stück weit nach draußen an, weil wir diesen Waldboden, allein dieser Waldboden unter den Füßen, das ist eine ganz andere Haptik als all der andere Boden, den man zuvor betreten hat. Das ist total cool, wenn ihr den ersten Schritt in den verbotenen Wald setzt, ihr werdet wissen, was ich meine. Es fühlt sich anders an und es fühlt sich so an, als wären wir draußen. Was ich total schön fand jetzt zum Weihnachtsspecial war natürlich, dass der ganze verbotene Wald mit Schnee bedeckt war. Aber auch sonst zum Dark Arts Feature ist immer sehr viel Nebel, der da in dem Wald hängt und es wirkt schon alles sehr realistisch. Auch Seidenschnabel, dem wir dort begegnen, wir sehen auch Aragog und seine Familie, hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt. Aber gerade Seidenschnabel wirkt an dieser Stelle sehr real und finde das auch wirklich ein wirklich schönes Set. Und da durchzustreifen, macht schon viel Freude. Es ist natürlich auch ein bisschen düster, aber ich muss auch sagen, selbst wenn man mit Kindern da durchgeht, klar, die Spinnen bewegen sich manchmal so ein bisschen auf und ab, aber es ist nicht, man muss keine Angst haben, dass einen irgendjemand irgendwie erschreckt. Es wirkt so ein bisschen unheimlich, es ist aber nicht wirklich gruselig. Das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Und wenn ihr aus diesem Set, aus dem verbotenen Wald rauskommt, dann kommt ihr in den ersten kleinen Fanshop. Ich bin mir gar nicht sicher, warum er genau an dieser Stelle angebracht wurde. Ich weiß es nicht. Wenn ihr da aber schon was seht, was euch begeistert, da ist auf jeden Fall die, also da sind immer Leute drin, die da natürlich durchlaufen. Aber Es sind nicht die Massen wie am Ende in dem Fanshop und auch das Bezahlen an der Kasse geht viel, viel schneller. Also wenn ihr da irgendwie was erblickt, was ihr sagt, oh, möchte ich unbedingt haben, dann hebt euch das nicht für das Ende der Tour auf, denn dort werdet ihr an der Kasse wahrscheinlich viel schneller sein. So, und ihr seid dann quasi an diesem kleinen Shop und das nächste, was ihr dann macht, ist, dass ihr auf das Set des Bahnsteigs 9¾ tretet. So, und ich muss sagen, ich hatte mir heute vorgenommen, mit euch durch die ganze Studiotour zu laufen, euch so ein bisschen von jedem Set zu erzählen. Und ich stelle fest, wir sind jetzt bei einer Stunde und ich glaube, es macht keinen Sinn. Ich würde noch mal so lange reden. Das wäre eine wirklich absolut lange Folge. Das würde für mich auch viel, viel Arbeit im Nachhinein im Schnitt bedeuten. Dementsprechend ist es, glaube ich, für uns alle schöner, auch für euch, wenn ihr euch in 2 Wochen noch mal auf die Studiotour freuen könnt. Dann setzen wir nämlich genau hier ein beim Gleis 9¾ und dann laufen wir den Rest dieser ersten Soundstage ab. Das ist nämlich gar nicht mehr so viel. Dann kommen wir ins Backlot Café, dann kommen wir in diesen Innenhof, den Backlot, und laufen dann durch den zweiten Teil der Tour. Ich denke, wir sind jetzt so gefühlt von dem, was ich erzähle, ungefähr bei der Hälfte angekommen und heben uns dann eben die zweite Hälfte für in 2 Wochen auf. Dann reden wir quasi über den Rest. Wir werden auch darüber reden, wie es hier mit dem Podcast generell weitergeht. Denn es wird sich ein bisschen was verändern im neuen Jahr 2026. Dazu dann in 2 Wochen mehr. Schaltet auf jeden Fall rein. Ich werde euch erzählen, was euch in Zukunft erwartet. Bis dahin folgt mir immer gerne auf Instagram unter dem Account gleis-9¾-podcast, alles ausgeschrieben, keine Zahlen. Kommentiert und bewertet den Podcast gerne, schreibt mir Nachrichten. Ich freue mich, wenn ihr, ne, so wie beim letzten Mal, wenn ihr irgendwie eine Anregung habt, nochmal eine Nachfrage, sagt Bescheid, ich gehe gerne im Podcast nochmal darauf ein. Und empfehlt den Podcast euren Freunden, den Potterheads und natürlich vor allem den Leuten, die jetzt zur Harry Potter The Making of Harry Potter zur Warner Brothers Studio Tour reisen wollen, denn vielleicht habe ich ja ein paar Tipps parat, mit denen sie was anfangen können. Also selbst wenn es nicht die allergrößten Potterheads sind, aber sie planen da einen Besuch, dann empfehlt doch gerne diese Folgen euren Freunden. Ich würde mich freuen und ich freue mich, wenn wir in 2 Wochen nochmal über die Studio Tour sprechen. Wie gesagt, ursprünglich gar nicht so von mir geplant, aber irgendwie ist das auch ganz schön, glaube ich. Da haben wir noch eine Folge mehr Freude an diesem wirklich besonderen Erlebnis im Harry Potter Mekka. Also bis dahin, lasst es euch gut gehen, kommt gut durch den Januar und diese erste Zeit im neuen Jahr. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen düster, wenn langsam die Weihnachtslichter ausgehen und es draußen immer noch sehr dunkel ist. Es ist nicht die allerschönste Zeit des Jahres, aber wir machen es uns gemütlich und zur Not einfach immer ein bisschen Soul Food, ein bisschen Harry Potter auf die Ohren oder auf die Augen. Denn wir wissen ja, die Geschichten, die wir am meisten lieben, verlassen uns nie ganz. Und egal, ob wir auf der Buchseite oder auf dem großen Bildschirm zurückkehren, Hogwarts wird immer da sein, um uns zu Hause willkommen zu heißen, wie schon die Autorin sagte. Also bis dahin. Wir hören uns in 2 Wochen, sehen uns wieder in Liebesten und bleibt schön gesund.